Und auch heute bin ich wieder echt beeindruckt. Ich sehe, hey, was Gott tut, wie er in Leben reinspricht. Wie diese jungen Menschen sich hier vorne hinstellen und allen Mut zusammennehmen und das berichten. Das ist Wahnsinn. Das ist für mich, ja, echt eine Situation, wo ich denke, wie konnte es so weit kommen? Was ist da passiert? Wir feiern heute eine Taufe. Menschen bekennen den Glauben an Jesus Christus. Und ja, wieso? Was ist eigentlich der Hintergrund? Wir lesen in der Bibel eine ganz ähnliche Situation, wo Menschen den Glauben bekennen. Was ist eigentlich dieser Glaube? Heute sind viele Besucher her, vielleicht erkläre ich das nochmal von Anfang. Also, wir lesen in der Bibel, dass Jesus auf der Erde war, in Israel gelebt hat und dort gewirkt hat. Jesus hatte Jünger, ist durch das Land gezogen und hat verkündet, dass die Menschen umkehren sollen. Und es gab immer mehr Menschen im Volk, die ihm nachgefolgt sind, die mitgemacht haben. Und es gab eine Gruppe, der gefiel das gar nicht. Das waren die Anführer vom Volk Israel. Die haben wahrscheinlich gedacht, oh Mann, der läuft uns hier den Rang ab, das wird jetzt gefährlich für uns. Ja, da ist einer, der hat richtig mächtige Worte und auf den hören die Leute. Das hat denen nicht gefallen. Außerdem hat ihnen wahrscheinlich auch nicht gefallen, dass die Römer vor jeder Art von Aufruhr und neuen Gruppierungen auch überhaupt keinen Bock drauf hatten und Angst hatten, dass sich dadurch eine politische Aufruhr ergibt. Und deswegen haben diese Schriftgelehrten, wurden die damals auch genannt, am Ende die politische Führung des Volkes Israels, gesagt, wir müssen gucken, dass dieser Jesus wegkommt. Der sorgt hier für zu viel Unruhe. Und sie haben den versucht, totzustellen, haben den versucht, ja, irgendwie zu verjagen, haben es nicht geschafft und am Ende haben sie entschieden, hey, wir müssen ihn umbringen. Es gibt keine andere Lösung. Der muss weg. Und genau das haben sie dann auch geschafft, indem sie die Römer dafür gebraucht haben. Die haben sie gegen Jesus aufgehetzt und dafür gesorgt, dass diese Römer diesen Jesus ans Kreuz geschlagen haben. Der ist tot. Der ist gestorben. Und die Führer dieses Volkes haben gedacht, hey, puh, der ist weg, der ist tot, diese ganzen Leute, die da Anhänger waren, die werden sich wieder zurückziehen und sind weg und das Thema ist erledigt. Und plötzlich hören sie aber, hey, dieser Jesus ist auferstanden. Und dann hören sie als nächstes, der ist in den Himmel gefahren. Und sie haben wahrscheinlich wieder gehofft und gedacht, okay, jetzt ist die Nummer mal endlich durch, dieser Jesus ist weg. Und plötzlich passiert Folgendes. Wir lesen davon, dass diese Jünger, wie zum Beispiel der Petrus, der Johannes, aufstehen und anfangen, genau diese Botschaft wieder weiter zu verbreiten. Und diese Anführer denken, oh Mann, ey, nimmt das hier denn nie ein Ende? Was machen wir mit denen denn jetzt? Das passt nicht. Und dieser Petrus nimmt allen Mut zusammen und war wirklich mutig, genauso wie ihr heute Morgen. Und stellt sich vor diesen Hohen Rat und sagt ihm eben Folgendes. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemand anderen ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Genau das, was ihr heute gemacht habt, das macht Herr Petrus auch. Vom Hohen Rat. Also am Ende vom Bundestag heute. Ja, so ungefähr das Level muss man sich vorstellen. Und ich find's heftig. Also der ist wirklich mutig. Und diese ganzen Rabbis und diese Politiker von damals überlegen, was machen wir mit dem? Und manche sagen, ey, den müssen wir auch umbringen. Und dann tritt ein gewisser Gamaliel auf. Und dieser Gamaliel hält eine Rede, die ich mit euch gerne lesen möchte. In der Apostelgeschichte 5 lesen wir davon, die Verse 35 bis 38. Gamaliel war ein Rabbi, also auch ein geistlicher Führer damals. Und er sagt Folgendes. Überlegt euch genau, wie ihr mit diesen Leuten verfahren wollt. Es ist schon einige Zeit her, da machte Teudas einen Aufstand. Er behauptete, etwas Besonderes zu sein und tatsächlich schlossen sich ihm in etwa 400 Männer an. Doch Teudas wurde getötet und all seine Anhänger liefen auseinander. sodass sich die ganze Bewegung in nichts auflöste. Danach, zur Zeit der Volkszählung, also ungefähr als Jesus geboren wurde, ne? Wir lesen ja auch in der Geschichte seiner Geburt, dass es während der Volkszählung war, trat der Galiläer Judas auf. Er scharte eine Menge Leute um sich und zettelte einen Aufstand an. Doch auch er kam um und all seine engen Anhänger zerstreuten sich. Was daher den vorliegenden Fall betrifft, rate ich euch Folgendes. Lasst diese Leute unbehelligt. Geht nicht gegen sie vor. Denn das, was sie planen und unternehmen, ist nichts weiter als Menschenwerk. Denn wenn das, was sie planen und unternehmen, nichts weiter ist als Menschenwerk, wird es von selbst zugrunde gehen. Wenn es jedoch Gottes Werk ist, werdet ihr nicht imstande sein, diese Bewegung zum Verschwinden zu bringen. Herr Degamalian sagt, ihr könnt doch ganz viele umbringen, aber wenn das Gottes Werk ist, dann wird das gar nichts bringen. Der Hohe Rat, die politischen Führer lassen sich darauf ein und sagen, ja, du hast recht. Ne? Der Jesus ist ja weg, lass die hier noch ein bisschen rumtoben, lass die noch ein bisschen was erzählen, aber das wird sich genauso wieder erübrigen wie diese ganzen anderen. Und wie gerne würde ich mit diesem Gamaliel heute mal sprechen und ihm sagen, hey Gamaliel, guck mal, 2000 Jahre später, irgendwo im tiefsten Germanien aus deren Sicht, sitzen hier vier Leute, die ihren Glauben bekannt haben, die genau das weitermachen, was der Petrus damals angefangen hat. Wahnsinn, oder? Ist das ein Zufall, liebe Leute? Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass das genau eingetreten ist, was Gamaliel hier angekündigt hat. Und dass das, was er mir dann auch wahrscheinlich auch recht geben müsste heute, dass das nämlich Gottes Werk ist. Und dass Menschen nicht imstande sind, diese Bewegung zum Verschwinden zu bringen. Das ist genau das, was wir glauben. Und das ist auch das, was wir heute bei dieser Taufe hier erleben. Und ich habe mir überlegt, wenn ich schon mal die Chance habe, mit, ja, ne, irgendwie euch was für euer Leben weiter mitzugeben, ne, nachdem ihr mich so ermutigt habt mit eurem Schritt heute, dann ist mir eine Gegebenheit aus der Bibel in den Sinn gekommen, die ich mit euch teilen möchte. Und zwar die Fußwaschung. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, was die Fußwaschung bedeutet hat. Und zwar lesen wir die in Johannes 13. Jeder von euch kann einmal die Bibel aufschlagen, der eine mit hat. Wir wollen uns die Fußwaschung genauer angucken. Was ist, wenn Jesus uns die Füße wäscht? Ich möchte mit euch lesen zunächst die Verse Johannes 13 ab 3 bis 5. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Wir haben es ja hier gerade schon in der Kindergeschichte so ein bisschen mitbekommen. Ne? Die Fußwaschung war damals was absolut Übliches. Die Leute sind mit Sandalen unterwegs gewesen, die Straßen waren im Wesentlichen total staubig und man war übrigens auch sehr viel zu Fuß unterwegs. Ja, man war eigentlich fast ausschließlich zu Fuß unterwegs. Was anderes gab es damals da kaum. Bei Jesus lesen wir eigentlich überhaupt nicht, dass er irgendwie mal mit einem anderen Verkehrsmittel unterwegs war. Einmal mit dem Esel, ne, reitet er in die Stadt. Aber sonst war Jesus immer zu Fuß unterwegs und das war in der Zeit absolut normal. Und in der Stadt und zu Hause landet man eigentlich sogar im Wesentlichen barfuß. Ja, nur wenn man weitere Strecken hinter sich bringen musste oder wenn man irgendwie gearbeitet hat auf dem Feld, dann hat man sich eben so Sandalen angebunden, die auch nicht so richtig Schutz geboten haben. Ergo, die Leute hatten eigentlich jeden Tag dreckige Füße. Ja, die Leute mussten ja auch relativ viel unterwegs sein. Zum Beispiel mussten sie sich Wasser holen, um ihre Füße wieder zu waschen. Ja, es war ja damals nicht so, dass jeder Wasser in seinem Haus hatte, sondern dass das ja auch durchaus einen Aufwand bedeutete, überhaupt Wasser in sein Haus zu bekommen. Ich war vor einigen Jahren mal in Jerusalem und da ist mir das erstmal so richtig bewusst geworden, wie anders das Leben damals war. Weil Wasser holen in Jerusalem bedeutet, man muss an das untere Ende der Stadt. Ja, also die Stadt ist mehr oder weniger am Hügel und das Wasser war unten, die Quellen sind unten. Ne? Oben im Berg kriegt man kein Wasser. Also mussten die immer in die Stadt runtergehen und von dort das ganze Wasser hochschleppen. Ich will gar nicht wissen, wie viel Teil ihrer Zeit die Menschen in Summe dort mit Wasserschleppen beschäftigt waren. Auf jeden Fall war es jetzt auch so, dass wir in der Geschichte lesen, dass da eben Wasser vorhanden war und dass Jesus anfängt, den Jüngern die Füße zu waschen. Ich habe noch ein Beispiel von solchen Sandalen, wie sie damals realistisch aussehen, für euch mitgebracht, damit ihr ein Gefühl habt. Also dreckig war es immer. Socken gab es ja übrigens auch nicht. Ne? Dementsprechend war es sicher so, dass auch an diesem Abend die Jünger und alle entsprechend dreckige Füße hatten. Und es war auch alles vorbereitet, um die Füße zu waschen. Wir lesen ja, dass da eine Schüssel war, dass die Tücher da waren und so weiter und so fort. Und es war aber eigentlich irgendwie was falsch gelaufen, weil normalerweise werden die Füße gewaschen, bevor man sich an den Tisch setzt. Ja? Beziehungsweise sie haben ja nicht am Tisch gesessen, die haben damals am Tisch gelegen. Und die Füße wurden gewaschen, wenn man ins Haus reinkam und dann hat man sich an den Tisch gelegt. Aber offensichtlich hatte das keiner gemacht. Es war gar nicht so üblich, dass sich die Leute selbst die Füße waschen, sondern in der Regel gab es immer jemanden, der das getan hat. Ja, ein Diener, ein Sklave, irgendjemand oder jemand, der sich sozusagen selbst bereit erklärt hat, das entsprechend zu tun für die Leute. Ne? Klar, Füße waschen in so einer Schüssel ist jetzt auch nicht so ganz einfach, wenn man da selbst dran muss. Also insofern, dass es jemand anders macht, ist ganz, eigentlich auch ganz gut nachvollziehbar vom rein Praktischen. Aber es hatte sich offensichtlich in dieser Gruppe niemand gefunden, der die Füße wieder anwäscht. Na, sondern die waren alle mit dreckigen Füßen direkt an den Tisch. Und jetzt geht eben dieser Jesus hin und fängt an, denen die Füße zu waschen. Was meint ihr? Wie haben die sich gefühlt? Die waren sicher überrumpelt. Ne? Wieso der jetzt? Also ja, stimmt. Ich hätte es auch machen können. Ich habe es nicht gemacht. Der macht es jetzt. Aber ich meine, das war eine echt niedrige Aufgabe. Ne? Es war übrigens so, dass man nach dem jüdischen Recht konnte man einen jüdischen Diener oder auch Sklaven nicht dazu zwingen, dass er anderen die Füße wäscht. Einen nicht-jüdischen Knecht oder Sklaven, den konnte man dazu zwingen, sagen, hey, du machst das jetzt, das ist deine Aufgabe, aber ein Jude konnte das sozusagen verweigern. Ja? Ihr könnt euch also vorstellen, wie unbeliebt das am Ende war. Und umso beeindruckender ist jetzt, dass eben Jesus selbst sagt, komm, ich nehme mir die Schüssel und wasche euch allen die Füße. Und das Erste, was ich euch mitgeben möchte daraus ist, dass wir hier, glaube ich, sehr, sehr viel über das Wesen von Jesus lernen. Jesus, der der Letzte war, der das in dieser Gruppe hätte machen müssen. Ne? Der eigentlich ganz locker jetzt sagen hätte können, hier, komm, ne? Sean, bitte mal allen die Füße waschen. Ne? Die Jünger hätte das bestimmt gemacht, weil er war der Chef da. Aber nein, er tut das nicht, er verzichtet darauf. Er sagt, ich wasche euch die Füße. Und wenn wir das bei Jesus sehen, dann verstehen wir, glaube ich, was seine Herzenshaltung in Summe war. Es war eine sehr, sehr demütige. Und das beeindruckt mich. Wir lesen weiter in Vers 6. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus, Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, wasch mir auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er bräuchte sich später nur noch die Füße waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Ist der Mensch nicht widerspenstig? Der Petrus, ne? Erst ist er sich zu schade, den Leuten die Füße zu waschen. Also er hätte ja den Job übernehmen können. Das macht er nicht. Ne? Dann macht's Jesus. Dann sagt er, Nee, das mache ich auch, will ich nicht. Ich will nicht, dass du mir die Füße wäschst. Dann sagt er, ja, das muss aber sein. Und dann sagt er, ja, dann wasch mir auch gleich noch den Kopf. Also irgendwie muss er immer mitreden, mitgestalten. Irgendwie ist er der Meinung, er kann das hier mitbestimmen, wie es läuft. Typisch für den Menschen, glaube ich. Typisch, glaube ich, auch für den Menschen im Umgang mit Jesus. Na, wir denken, ja, okay, ne, Jesus, aber ich habe doch noch mal meine eigene Meinung, wie es laufen sollte. Lass uns ein bisschen genauer hingucken. Er sagt hier, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Was meint Jesus damit? Petrus hat das damals nicht verstanden. Kurze Zeit später wird er es mit Sicherheit verstanden haben, weil wir lesen dann schon wenige Tage später, dass dieser Petrus den Jesus verleugnet, dass er ihn, dass er sagt, er würde ihn nicht kennen, dass er mit ihm nichts zu tun hätte, nicht wüsste, wer das wäre. Und in dem Moment ist Petrus so gedemütigt, dass er wahrscheinlich begriffen hat, was Jesus für ihn getan hat. Und dann lesen wir weiter, wo er sagt, nee, bitte mir nicht, mir brauchst du die Füße nicht zu waschen. Da sagt er Jesus zu ihm, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Warum sagt Jesus das? Warum sagt Jesus, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir? Ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Thematik ist, wenn wir über Jesus sprechen. Jesus ist auf diese Erde gekommen, um zu dienen, um für Menschen da zu sein. Er ist für deine und für meine Sünden gestorben. Und das ist etwas, wo wir uns nur bedienen lassen können. Da können wir nichts für tun. Wir können es einfach nur annehmen. Wir können uns weigern, sozusagen dieses Geschenk anzunehmen, aber mehr können wir auch nicht machen. Ja, wir können nichts dazu beitragen. Und das ist das, was Jesus hiermit meint. Wenn du dich nicht von mir bedienen lässt, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und wir können wirklich auch gar nichts dazu beitragen. Ich habe vor einigen Tagen mit einem Arbeitskollegen gesprochen und bei dem Gespräch bin ich aus allen Wolken gefallen. Ich hatte mit dem vor einigen Jahren häufiger zu tun und jetzt einige Jahre nicht. Und ich treffe den wieder und jetzt plötzlich sagt er mir, hey Peter, ich habe mich für ein Leben mit Jesus entschieden. Ich bin jetzt auch schon getauft, gehe da und da in die Gemeinde. Mir ist die Kinnlade runtergefallen. Was, du? Was ist da passiert? Wieso kommst du plötzlich zum Glauben? Das ist ja Wahnsinn. Ich wusste aus früheren Gesprächen schon, dass der alles weiß, aber das war für ihn so, ja, Jesus, ja, ist auch eine nette Geschichte, kann man sich mal anhören, aber... Und ich habe ihn gefragt, hör mal zu, damals zu jetzt, was hat sich denn geändert? Warum glaubst du plötzlich an diesen Jesus? Wieso machst du das? Und hat er mir einen Satz gesagt, der wird mir für immer in meinem Kopf bleiben. Er hat gesagt, ich wusste früher, dass an mir viel Schlechtes ist, dass ich echt viele schlechte Dinge in meinem Leben habe, das wusste ich. Aber letztes Jahr habe ich begriffen, dass an mir nichts Gutes ist, dass an mir nichts Gutes ist. Das ist der Unterschied. Ja, wenn wir begreifen, dass an uns nichts Gutes ist, dass nur Jesus uns helfen kann, dann können wir uns auch bedienen lassen. Wir können nichts dazu beitragen. Petrus versucht es. Ne? Er sagt, ey, komm, mir brauchst du nicht. Oder er sagt, hey, dann mach auch gleich den ganzen Körper. Ne? Er versucht da irgendwie mitzumischen. Das ist nicht die Botschaft von Jesus. Die können wir einfach nur annehmen. Genau. Die nächste Frage, die ich mir in dem Moment gestellt habe, ist, muss Jesus uns heute noch die Füße waschen? Oder war das nur eine Geschichte, die für Petrus galt? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, Jesus muss uns auch heute noch die Füße waschen, und zwar regelmäßig. Weil auch unsere Füße werden dreckig. Ja? Wenn wir hier von Dreck sprechen, was Jesus mit Dreck meinte, war das Sünde. Sünde ist in unserem Leben, und egal, ob du Christ bist oder nicht Christ, du bist kein besserer Mensch. Du wirst keinen Christen finden, der keine Sünde hat. Das ist einfach weiterhin das Programm, und das ist so tief in uns drin, und von diesem Dreck müssen wir uns immer wieder befreien. Wenn wir das nicht machen, dann wird der Dreck in unserem Leben irgendwann mal so breit werden, so viel Einfluss nehmen, dass da gar kein Platz ist für Jesus. Und deswegen sagt er, ich muss dir die Füße waschen. Wie sieht das heute aus? Wie sieht das heute ganz konkret aus? Wie kann Jesus uns die Füße waschen? Ich meine, immerhin ist er nicht hier. Wie kann er das tun? Bei mir in meinem Leben sieht das so aus, dass es ganz einfach ist. Wenn ich die Bibel lese oder wenn ich bete, dann findet die Fußwaschung ganz automatisch statt. Ich lese keine zwei Verse in der Bibel, ohne nicht schon an irgendetwas erinnert zu werden, wo ich wieder merke, dass ich in meinem Leben Sünde habe. Das ist die Bibel. Und das ist Gottes Wort. Ja, und das hat Jesus uns hinterlassen. Das hat Gott uns hinterlassen. Und das ist das, was uns hilft, diesen Dreck in unserem Leben zu sehen. Und liebe Täuflinge, das wünsche ich euch, dass ihr dieses Wort, die Bibel, in eurem Leben wirklich zum Waschen benutzt. Regelmäßig. Ja, die Füße werden immer wieder dreckig und da ist die Möglichkeit. Wir lesen weiter. Ab Vers 12. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht. Denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich es an euch gehandelt habe. Liebe Nele, liebe Jana, lieber Sean, lieber Ian, ihr seid jetzt auch Teil dieser Gemeinschaft. Und ich bitte euch, dass ihr anderen die Füße wascht und euch von anderen die Füße waschen lässt. Ja, das ist das, was Jesus euch auch für euren weiteren Lebensweg mitgibt. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz zentrale Botschaft. Und da drin steckt, dass wir uns gegenseitig unterordnen sollen in der Gemeinde. Für die anderen da sein, uns nicht so wichtig nehmen. Ja, diese demütige Haltung, die Jesus hatte, auch an den Tag zu legen. Und das kann ganz praktisch aussehen. Ich habe es gestern hier zum Beispiel erlebt. Wir waren gestern hier und haben an der Homepage gearbeitet mit ein paar Leuten. Und gleichzeitig war hier ein Männerfrühstück. Ja, hier unten haben die Männer zusammen gefrühstückt. Und ja, wir konnten von da oben hier nach unten kommen, konnten uns an dem Essen bedienen, konnten uns schön satt essen, konnten anschließend unser dreckiges Geschirr von denen abräumen lassen. Und die haben uns einfach gedient und uns geholfen. Hammer, genial. Das ist genau das, was Gemeinde ausmacht, dass wir einander dienen, uns gegenseitig unterordnen. Und das gilt übrigens auch nicht nur für die Situation, wo wir uns alle so gut verstehen, alle nett zueinander sind, sondern es ist eine Herzenshaltung. Ja, oft gibt es auch in der Gemeinde viele Dinge, und das werdet ihr erleben, wo Menschen total unterschiedlicher Meinung sind. Und genau in dem Moment halte ich es für wichtig und notwendig, dass wir uns gegenseitig unterordnen. Genau diese Demut, die Jesus uns vorgelebt hat, leben. Die Jünger hatten in dem Moment noch nichts begriffen. Sie haben immer noch gedacht, hey, dieser Jesus, der baut jetzt ein Riesenreich auf der Erde und wir werden dann die Leute, die das mitmachen. Ne? Und dementsprechend haben sie sich immer bei Jesus versucht zu positionieren. Und Jesus sagt, das braucht ihr nicht. Philipper 2, die Verse 3 und 4 lesen wir. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbricht, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe. Richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Das wünsche ich euch. Das wünsche ich euch, dass ihr das tut und dass ihr das auch in der Gemeinde erlebt. Genau, das ist der eine Punkt. Der zweite ist, ich wünsche euch, dass ihr anderen helft, oder ich wünsche mir von euch, dass ihr anderen helft, den Schmutz zu bekämpfen. Ja, dass ihr anderen sozusagen die Füße wascht, indem ihr mit anderen zusammen die Bibel lest, indem ihr mit anderen betet, indem ihr für andere Menschen da seid. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und Jesus sagt das ja den Jüngern. Und ich meine, immerhin sagt er das denen am letzten Abend. Ne? Das heißt, es ist für ihn eine sehr, sehr zentrale Bedeutung. Und last but not least, der dritte Punkt, ist eben, dass wir euch auch bedienen lasst. Dass ihr euch die Füße waschen lasst. Füße sich waschen zu lassen, ich habe das einmal mitgemacht, also ich finde es nicht so angenehm. Ne? Meine Füße sind nicht die schönsten, sage ich mal. Und man hat so ein komisches Gefühl, wenn einem einer die Füße wäscht. Ja? Aber es ist notwendig, sagt die Bibel, dass wir Menschen an uns ranlassen, in unser Leben sprechen lassen. Dass Menschen uns auf Dinge hinweisen, auf den Dreck, der in unserem Leben ist. Und das wünsche ich euch. Jesus hat uns das vorgemacht und daran können wir uns ein Beispiel nehmen. Abschließen möchte ich mit Versen aus Matthäus 20, die Verse 25 bis 28. Ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker der Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Amen.